meistens als Michi. In anderen Kreisen ist er auch als IPATIX bekannt und macht da sehr coole Dinge rund um Gameboy und Nintendo DS. Hat sich in dem Zuge auch sehr viel mit Emulation beschäftigt. Und ja, ich glaube, den Rest erzählt ihr euch selber. Danke, Michi.
Ja, danke schön für das Vorwort. Ja, also jetzt tatsächlich endlich heute darf ich den Vortrag halten. Die Techfolien haben endlich gebaut. Es wird großartig. Ja, nur mal kurz vorweg so, worum wird es in diesem Vortrag eigentlich gehen? Weil ich habe mir vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, was schreibe ich in die Beschreibung rein? Und da das irgendwie so ein bisschen klar wird, was das eigentlich ist und was nicht ist. Naja, es geht hier heute eher so um ein bisschen Fun Facts, um sehr technische Fun Facts. Und ich hoffe, ich kann euch damit begeistern. So Sachen, die ich halt beim Reverse Engineering entdeckt habe. So ein bisschen in die Richtung ARM-Assembler wird es auch gehen. Sehen wir dann später. Insbesondere, was es nicht ist. Es ist kein Programmiertutorial oder so für den Game Boy Advance. Also heute geht es um den Game Boy Advance. Und insbesondere geht es nicht um Best Coding Practices. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Ja gut, also nur ganz vorweg, ich erzähle mal so eine kleine Story, wie ich eigentlich zu diesem Vortrag gekommen bin oder was, ja, wie ich als eigentlich da hingekommen bin, wo ich bin. Dieses Ding kennt ihr ja vielleicht noch, das ist der Game Boy Advance, ist mittlerweile schon ein bisschen in die Tage gekommen, knapp 25 Jahre alt, ist aber eigentlich eine ziemlich coole Konsole und konnte dafür, dass sie ein Handheld war, damals schon echt ganz schön viel. Ja, von der Spielauswahl habt ihr vielleicht mal eins davon gesehen, so Mario Kart, Pokémon, ja, klar kennt man natürlich, Final Fantasy, eins von denen. Um die geht es aber heute nicht. Denn, ja, worum geht es eigentlich heute? Na, ich in meinem früheren Ich war natürlich noch jung und hatte viel Zeit. Damals bin ich irgendwie so ein bisschen in diese Pokémon-ROM-Hacking-Szene reingekommen, also anders würde man vielleicht auch sagen, eher Modding-Szene. Genau, und irgendwie war halt schon immer so Sound und Musik so ein bisschen mein Ding. Genau, und irgendwann bin ich dann in dieses ROM-Hacking-Projekt Sovereign of the Skies gekommen. Darüber werde ich jetzt heute nichts erzählen, aber falls ihr nachher Fragen habt, kann ich vielleicht gerne noch was erzählen. Es wird hier so, also ursprünglich reingekommen bin ich in diesen Themenkomplex auch durch Sound, weil in GBA-Spielen wird so ein Soundtreiber verwendet, der hauptsächlich in Software läuft. Und ja, so ein bisschen was über den war damals schon bekannt, so 2010 bis 2014, das war so der Bereich, wo ich so ursprünglich da reingekommen bin. Aber so wirklich alles auf den Kopf gestellt hatte da noch nie jemand. Genau, und damals bei diesem ROM-Hacking hatten wir gemerkt, ja, eigentlich, ja, die Musik in Pokémon, die ist schon ganz cool, aber die ist so ein bisschen Lo-Fi. Und wenn man da halt ein bisschen an den Schrauben dreht, wird man feststellen, ah ja, wenn ich bei meiner MIDI-Musik mehr Stimmen gleichzeitig benutzen will, ja, dann rauscht es irgendwann so viel und dann klingt es einfach schlecht. Und dass irgendwann auch die CPU-Last ein Problem wird und das Spiel dann anfängt zu ruckeln, wenn man dann an der Sample Rate vom Audio rumdreht. Ja, und das war mir alles so ein bisschen so ein Dorn im Auge. War natürlich nicht der Ende meiner Reise, sondern da fängt sie natürlich erst an. Ja gut, aus anderen Gründen bin ich durch meinen Bekannten Dragonfly auf das Spiel Golden Sun gekommen. Das ist unter anderem eines der Spiele von dem Entwickler Camelot Software Planning. Das ist sozusagen dieser Spieleentwickler, um den es heute geht. Wir sehen gleich noch mehr dazu. Zum Gameplay oder so, die Spiele sind schon wirklich beeindruckend seitens des Gameplays auch, aber darum geht es heute nicht. Denn heute geht es eher so ein bisschen in die technische Richtung, insbesondere die Technik, die halt eben die doch überdurchschnittlich gute Grafik und den Sound von diesem Spiel halt antreibt. Beim Sound habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, eigentlich verwendet dieses Spiel schon den gleichen Soundtreiber wie auch die ganzen anderen Game Boy Advance Spiele. Also das ist so, dass mit dem Nintendo SDK gab es halt ja, so eine Library, die man halt verwendet hat. Und das heißt, man konnte halt relativ leicht Sound aufsetzen. Das kam aber natürlich mit den gewissen Einschränkungen, die diese Library halt hatte. Aber recht schnell habe ich gemerkt, Golden Sun, das verwendet schon die, aber da haben die irgendwas geändert. Weil da klang irgendwie der Sound einfach geiler. Und da bin ich eben darauf aufmerksam geworden, auf diese Spiele. Ich weiß nicht, ob ihr mal eins davon gesehen habt. Vielleicht mal so ein Handzeichen oder so. Yeah, ja cool, immerhin ein paar Leute. Das freut mich zu hören. Cool, ja, und ich zeige einfach mal kurz einen Clip. der vielleicht ganz gut als Tech-Demo für eins von diesen Spielen dient. Da spiele ich das erstmal ab und hoffe, dass der Sound funktioniert. Ja, gut, ist schon vorbei. Also ist jetzt vielleicht auch eher so, ja gut. Aber eben, was man, finde ich, beachten kann, ist, dieses Spiel macht für diese ganzen Lichteffekte macht es ausschließlich Software-Rendering und auch der Sound wird komplett auf der CPU gemacht. Und da hatten sie schon so ein paar Tricksereien reingesteckt, damit eben das Ganze so funktioniert hat. Und über die Grafik werde ich vielleicht nicht ganz so viel reden, über den Sound, aber ich würde sagen, wir fangen dann mal mit dem eigentlichen Inhalt an. Das hier fand ich auch ganz lustig. Das habe ich irgendwann mal durch Zufall entdeckt in einer Config-Datei von einem GPSP-Emulator, also für die PlayStation Portable, wo da drin steht, probably the most horrifically coded GBA game in existence. Das war für Golden Sun The Lost Age, also das, was wir gerade gesehen haben. Und wahrscheinlich hatten die Entwickler recht gehabt, weil das Spiel macht schon echt paar sehr abgefahrene Sachen und man kommt quasi nicht dran vorbei beim Emulator entwickeln, dass das Spiel mal, dass insbesondere dieses Spiel mal abstürzt oder irgendwie nicht richtig funktioniert. Vielleicht ein paar Hardware-Grundlagen, dass wir so grob wisst, worum es geht. Wir werden heute nicht über alles reden, deshalb graue ich mir mal so ein paar Dinge aus beziehungsweise hebt die Dinge hervor, auf die wir uns konzentrieren werden. Also der GBA hat eine ARM7 TDMI-CPU, 32-Bit ist also schon ein ziemlicher Fortschritt gegenüber dem OG Gameboy, das war ja eine 8-Bit-CPU deutlich langsamer. Wir haben da so einen internen Speicher in der CPU drin, also quasi im gleichen Chip. Ist relativ klein, aber ist dafür recht schnell. Für diesen ganzen Spiel, Daten, Kram, Blubberzeug, gibt es das ROM, das ist bis zu 32 Megabyte groß, ist also im Verhältnis deutlich, deutlich größer. Und meistens würde man einfach alles da reinpacken. Wir haben auch noch so einen zweiten RAM, wo ein bisschen mehr Platz ist, aber um den geht es heute eher weniger. Ich habe von Sound geredet. Was hat der GBA an Sound-Hardware? Er hat zwei Kanäle für PCM-Sound. 8-Bit ist so, wenn man es richtig anstellt, Kassettenqualität. Na, da stimmt schon jemand nicht so mit überein. Egal. Jedenfalls PCM-Sound haben wir und noch die vier Soundgeneratoren, die auch der Gameboy hat. So mehr oder weniger. Zu der CPU selber, ich gehe da nur so kurz drüber. Es ist nur vielleicht doch ganz nützlich zu wissen, wieso die Register von der ARM-CPU funktionieren, weil die werden gleich noch wichtig. ARM galt zumindest noch als RISC-CPU damals. Wir haben einfach 16 Register. Davon haben wir R0 bis R3 Caller Saved, ein paar Callie Saved noch und diese Spezialregister, die halt noch mit dem normalen, die haben auch R12 bis R15 die Bezeichnung, aber meistens verwendet man sie nicht als die, weil sie halt eben eine spezielle Verwendung haben. Wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Was hat diese CPU noch? Diese spezielle CPU kann zwei verschiedene Instruktionssätze ausführen, also einmal den normalen ARM-Modus, den man kennt. Das sind einfach 32-Bit-Instruktionen, in dem alle Instruktionen der CPU verfügbar sind. Man kann jede Instruktion so ein Conditional machen, das heißt, man kann auch so Branchless-Code schreiben, damit vor jeder Instruktion so eine Bedingung hängen kann. Und man kann auf alle Register direkt zugreifen, also die wir gerade eben gesehen haben. Da gibt es auch den eingeschränkten Thumb-Modus, da geht einfach überall ein bisschen weniger. Der Vorteil davon ist, die Instruktionen sind alle ein bisschen kleiner. Hat halt eben diese eine Einschränkung insbesondere, dass wir nicht auf alle Register überall zugreifen können. Und noch so ein anderes fieses Ding ist, zwischen diesen Modi zu wechseln, ist ein bisschen nervig. Es gibt da eine Instruktion, die das kann, aber insbesondere ist das keine Call-Funktion, also BX ist einfach ein Springer auf dieses Register, aber das sichert halt keine Rücksprungadresse, weshalb man nicht einfach eine ARM-Funktion, also von einer ARM auf eine SAM-Funktion callen kann. Aber kommt man schon darum herum, wenn man sich zu helfen weiß. Gut. Ich habe diese verschiedenen Modi. Warum ist das relevant? Ja, das Problem ist leider so ein bisschen, dass der Speicher nicht mit der ideal schnellen Geschwindigkeit läuft. Also insbesondere der ROM-Bus, der ist leider nur 16 Bit breit und braucht für jedes Datenwort 2 Zyklen. Dieser interne RAM, also dieser Internal Workram, IW-RAM, kann allerdings 32 Bit pro einem Zyklus laden. Das heißt halt sozusagen, wenn ich meinen Programmcode in diesem IW-RAM habe, dann ist der deutlich schneller. Ja, und die Idee vom SAM-Code ist eben, ah ja, der ist schön klein, deshalb kann ich ihn schneller vom ROM laden, deshalb würde ich im ROM meistens diesen SAM-Code benutzen. Aber eben, wenn ich halt Code haben möchte, der besonders schnell, besonders effizient ist, dann packe ich den in diesen Internal Workram. Und da ist es dann ja egal, dass die Instruktionen größer sind, weil ich kann eh alle mit einem Cycle lesen. Und was diese Spiele so besonders macht von Camelot ist, die benutzen diesen High-Performance-Code sehr extensiv mit all möglich komischen Sachen. Wir werden so ein paar Sachen ankratzen. Genau. Insofern gehe ich mal zum Kapitel Tricks and Oddities. Ja.
Verwenden die dann wirklich primär den 32-Bit-Code auch im IW-RAM oder nehmen die dann wieder oft auch
SAM-Code? Im IW-RAM verwenden sie meistens 32-Bit-Code. Oh, ja, Entschuldigung, wir haben kein Fragemikrofon. Genau, die Frage war, was war die Frage? Ob im IW-RAM hauptsächlich 32-Bit-Code verwendet wird und die Antwort ist ja. Genau, das Sound-Mixing, also die Verarbeitung vom Sound, ist unter anderem eins von diesen Dingen, die im IW-RAM gemacht wird. Und eine Sache, die mir eben aufgefallen ist bei diesem Soundtreiber, diese Mixing-Routine, also die sozusagen den Großteil der Arbeit beim Sound macht, die ist komplett neu geschrieben worden von Camelot. Und ne, ich hatte vorhin schon angeteasert, irgendwie klang da immer alles besser. Ne, was haben sie also gemacht? Naja gut, sie haben einfach, also der Unterschied ist, dass der Originalmixer von Nintendo, der hat immer einen 8-Bit-Buffer benutzt, um seinen Sound auf die Hardware zu schreiben und hat den gleichzeitig als Mix-Buffer benutzt. Das Problem ist davon, jedes Mal, wenn ich eine Stimme dazu mische, dann füge ich auch neues Quantisierungsrauschen hinzu. Dafür brauche ich keinen extra Buffer. Der Unterschied, was Camelot gemacht hat, sie haben sich gesagt, wir nehmen noch einen zusätzlichen Buffer, der hat eine höhere Auflösung. Das kennt man auch bei anderen Sachen, bei Bildverarbeitung hat man so ein Problem auch, geht es jetzt aber hier nicht rum, dass ich eben so einen zusätzlichen 16-Bit-Buffer benutze. Und da muss ich eben nur einmal am Ende quantisieren und dadurch habe ich weniger Quantisierungsrauschen. Gut, ist jetzt erstmal alles relativ einfach. Ich zeige mal ganz kurz, ne, also es sollte hoffentlich nicht allzu kompliziert sein. Also ich weiß, Code auf Folien ist immer so ein bisschen, aber wir haben halt so einen Buffer, der ist halt am Anfang 0 und dann tun wir da in so einer inneren Schleife immer unsere Audio-Samples draufmischen auf unseren Mix-Buffer. Und wir sehen hier, da ist halt in jeder Iteration für jede Voice teilen wir einmal durch 8, das ist das, was unser Quantisierungsrauschen verursacht. So, aber was jetzt sich Camelot gedacht hat, ist eben, ne, wir tun sozusagen nur unsere Lautstärke einmal, also das hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, ist Quantisieren ist deshalb notwendig, weil ich möchte das ja laut und leise machen, den Sound, und deshalb muss ich das am Ende wieder den Wert normalisieren und das mache ich hier eben erst einmal zum Schluss. Warum ist es jetzt, dadurch, dass man das so macht, lassen sich jetzt gleich ein paar lustige Tricks machen. Interessanterweise haben die meisten anderen Soundtreiber, die kommerziell vertrieben worden sind, also die nicht von Nintendo waren, haben das auch so gemacht. Warum Nintendo das nicht gemacht hat? Nintendo und keine Ahnung. Weiß man nicht. Grundsätzlich, ja, wie wendet man so Lautstärke an? Ich hatte es gerade eben schon gezeigt. Ja, wir haben halt so einen Buffer und da tue ich zum Beispiel für den linken und für den rechten Kanal einfach eine Lautstärke drauf multiplizieren. Simple enough. Sollte hoffentlich nicht zu kompliziert sein. Ne? Dann kann ich halt meinen Ton irgendwie leiser und lauter machen. So, was hat sich jetzt Camelot gedacht? Ja, irgendwie muss man da immer zweimal multiplizieren und zweimal addieren. Das ist doch irgendwie ineffizient. Was kann man denn da machen? Turns out, sie machen das. Ja, was machen sie denn jetzt da? Okay, jetzt haben sie irgendwie die Lautstärke verodert. Das heißt, die Lautstärke ist jetzt in einem Wert drin und der wird da jetzt gleichzeitig drauf multipliziert und addiert und das funktioniert? Schauen wir mal an. Das ist jetzt erstmal der einfache Fall, ne? Also wenn jetzt für diese zum Beispiel zwei exemplarische Lautstärkewert haben, 32, 64 sind halt schöne Zahlen und einen Waveform-Wert von 110 könnte irgendein beliebiger Wert sein, habe ich jetzt einfach genommen. Ich kombiniere die, dann habe ich da in Hex diese zwei Werte nebeneinander stehen, das ist hoffentlich relativ einfach zu verstehen. Wenn ich das jetzt multipliziere, dann werde ich feststellen, ah ja, dann habe ich am Ende irgendwie diesen 32-Bit-Wert und wenn ich den wieder aufteile, habe ich diese zwei Werte, passt alles. Ist doch eigentlich geil, oder? Muss man halt mal drauf kommen. So, jetzt ist der unglückliche Zufall natürlich, dieser Waveform-Wert, der kann auch negativ sein. Was passiert denn dann eigentlich? Ja, turns out, es funktioniert mehr oder weniger auch mit einem kleinen Detail, wenn ihr genau aufgepasst habt. Ich gehe nochmal die Folie zurück. Dieser Write-Wert ganz rechts, der hat sich um 1 verändert. Aber das ist nicht so viel. Das ist egal. Das akzeptieren wir. Also das heißt, und das wird in der GBA-Community auch als Fake-SIMD bezeichnet, weil ne, der GBA hat natürlich kein Konzept von irgendwie Single Instruction Multiple Data. Also tun wir einfach so, als hätten wir das. Dieses eine Bit, ach, das ist ja egal. Ja, und dadurch kann man sich halt effektiv die Hälfte der Verarbeitungszeit sparen. Ist doch eigentlich cool, oder? Ein kleiner Cut war jedenfalls auch bei der Soundverarbeitung, die mir aufgefallen ist. Ich bin halt ein bisschen durch den Assembly-Code gegangen, also statische Code-Analyse. Es geht jetzt hier gar nicht darum, genau was dieses Code-Element hier tut, aber mir ist eben aufgefallen, da stehen irgendwie MRC, also Coprozessor-Instruktionen drin. Der GBA hat aber gar keinen Coprozessor. Was ist denn jetzt da los? Da habe ich auch ein paar Tage dran gesessen, habe ich gefragt, was könnte das denn jetzt eigentlich sein? Und irgendwann bin ich dann mal auf die Idee gekommen, lass mal in den Hex-Editor schauen. Ist das Zufall? Was könnte denn das bedeuten? Also da steht einfach FEDCBA98, als ob das da einfach jemand eingetippt hätte. Gehört das jetzt so in diesen Code rein? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man eben das Ganze statisch analysiert, dann sieht es eben anders aus, als wenn man es zur Laufzeit analysiert, eben weil wir den Code zur Laufzeit in diesen RAM kopieren. Und wenn man dann sich das Ganze mit dem Debugger anschaut, sieht das plötzlich ganz anders aus. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, was das genau tut, aber jetzt haben wir plötzlich hier ganz normale Instruktionen drin stehen. Der Code hat sich also verändert. Warum würde man das tun? Versuche ich kurz zu erklären. Eines der Dinge ist eben Loop Unrolling. Und die Sache ist, Loop Unrolling ist eine Optimierung, die man natürlich kennt. Man wiederholt halt Codeschnipsel, sodass man weniger rumspringen muss. Und das Blöde ist aber natürlich, unser interner RAM, der ist sehr klein. Und eigentlich ist Loop Unrolling genau das, was wir nicht haben wollen, weil dann verbrauchen wir mehr RAM, das ist ja blöd. Also, ja, wenn wir halt mehrere Codepfade haben, die fast immer die gleichen sind, ja, dann tauschen wir da halt ein paar Instruktionen aus und dann geht es schon. Ja, und genau, das heißt, man muss einfach nur, je nachdem, was für eine Vorbedingung man hat, muss man halt einfach ein paar Instruktionen austauschen und man hat quasi den Mehrgewinn. In dem Fall geht es um so ein paar Fälle wie, was ist mein Abtastratenverhältnis, was ich konvertieren will, das ist größer 1, kleiner 1 und dadurch ändert sich nur relativ wenig, aber man kann eben den Großteil des Codes wiederverwenden. Genau, und dadurch haben wir halt eben Code gespart, was ganz cool ist. Ich hatte das dann irgendwann mal, das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich das gemacht habe, hatte ich das dann einfach mal komplett disassembled und habe da mal ein kleines Assembly-File geschrieben, was man sozusagen für seine eigenen ROM-Hacks verwenden kann, also falls ihr Bock habt. genau, das hat mich ein bisschen schockiert, als ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, irgendwie haben sie Nintendos Code einfach im Internal Workaround drin gelassen, obwohl er nie verwendet wird. So viel also zur Effizienz von RAM sparen. War wohl nichts. Aber hat wohl trotzdem gereicht. Ja, lass mal weiter gucken. Das ist einfach irgendeine beliebige Funktion, Prolog, Epilog. Wenn ihr jetzt nicht so viel mit ARM-Assembler gemacht habt, ja, weiß jetzt nicht, wie viel man versteht, aber man pusht halt Register auf den Stack, man poppt sie wieder. dass man hier irgendwie so ein komisches Pop mit Bs hat, ist dem geschuldet, dass diese Funktion dann auch zwischen verschiedenen, also zwischen den verschiedenen CPU-Modi hin und her wechseln kann. Weil mit einem einfachen Pop auf den Program-Counter würde das nicht funktionieren. Zumindest in der CPU-Version. Wenn man jetzt aber ARM genauer kennt, dann wird man feststellen, das sieht irgendwie anders aus als normal. Wie sieht es denn normalerweise aus? Da ist irgendwie noch, normalerweise ist eigentlich noch so ein R4 mit dabei. In den Camelot-Spielen ist aber nur von R5 bis R7, also das ist wirklich konsequent überall. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, erstens warum und zweitens wie? Haben die den Compiler gepatcht? Nee, wahrscheinlich haben sie den Compiler nicht gepatcht, das kann man einfach machen, wenn man im GCC sagt, fcall used R4, aber da stellt sich immer die Frage, warum macht man das? Und das versuche ich jetzt zu erklären, weil zumindest glaube ich, dass ich rausgefunden habe, warum das der Fall ist. Ich habe ja schon gesagt, ganz viel von diesem optimierten Code ist im IW-RAM und man springt da relativ oft hin und wieder zurück. Und eines dieser Probleme ist, dass der Code im IW-RAM, der ist im anderen Adressbereich wie der normale ROM-Code. Und man kann dann ausrechnen, ja, diese 0x8 und keine Ahnung wie viele Nullen, da kommt man mit einer normalen BL, also einer Call-Instruktion, kommt man da nicht hin oder auch nicht zurück. Dafür gibt es dann Venierfunktionen, sehen wir gleich noch. Aber jedenfalls, wir werden gleich sehen, diese geänderte Calling-Convention haben sie dann benutzt, um diesen Wechsel zu beschleunigen. Bisschen wild, aber ja. Wie sieht das normalerweise aus, wenn man einfach seinem GCC sagen würde, hey, spring mal vom ROM in den RAM, dann würde der eine sogenannte Venierfunktion generieren. Das ist dann sozusagen so eine Funktion, die zusätzlich da hinzugefügt wird, die sozusagen als Trampolin dient, dass er sozusagen in den erweiterten Adressbereich kommt. Das heißt, ich springe einfach nur einen kleinen Schritt hier runter zu dieser Venierfunktion und dann passiert hier so komisches Zeug mit, ich springe auf meinen Program-Counter, was bei ARM nicht heißt, Endlosschleife, sondern springe zwei Instruktionen nach unten, weil damit wird gleichzeitig der Instruktionssatz gewechselt und dann lade ich einfach meine Zieladresse in den Program-Counter. Da dachten die sich halt, zumindest ist das meine Überzeugung, das ist uns zu ineffizient. Weil insbesondere im ROM, weil wenn ich jetzt von dem ROM-Code in den RAM wechseln möchte, dann muss ich im ROM hier schon in den ARM-Modus wechseln. Und ARM-Code im ROM ist relativ langsam, deshalb möchte ich das eigentlich vermeiden. Was haben sie sich also gedacht? Benutzen wir doch einfach R4. Weil normalerweise R0 bis R3 könnte ich nicht benutzen, weil da sind ja meine Funktionsargumente drin und alle anderen Register kann ich auch nicht benutzen, weil die sind ja Callee-safe. Und zumindestens, ob das jetzt so wirklich was bringt, keine Ahnung. Sie hatten es auf jeden Fall für cool empfunden, das so zu machen. Also vielleicht macht es schon Sinn, weil sie wechseln schon relativ häufig hin und her, weil im RAM insbesondere so 3D-Maß-Funktionen sind, die relativ viel verwendet werden und so maybe macht das dann schon Sinn. Wer weiß. Das ist natürlich, diesen Ästhetikfehler haben sie dann in The Lost Age, also in ihrem zweiten Spiel, haben sie dann endlich gefixt und dann sah das so aus. Hat natürlich das Problem, dass man mit diesen Funktionen nicht in eine Funktion des anderen Typs wechseln kann, aber das haben sie anderweitig sichergestellt. Noch so ein anderes lustiges Ding, was ich entdeckt habe, das hier ist zum Beispiel der Anfang von so einer optimierten ARM-Funktion. Da habe ich gemerkt, immer am Anfand, da ist immer so eine End-EQ und keine Ahnung was Instruktion. Bei jeder einzelnen Funktion war das drin. Und es hat, also dieses Ergebnis davon wurde nie irgendwo verwendet. Und da dachte ich mir so, warum würde ich eine Instruktion hinzufügen, die nie was tut? So, was ist denn da los? Man merkt übrigens auch natürlich wieder R4, ne? Dürfen wir ja beliebig zerstören, weil ist ja jetzt nicht mehr Callee-safe. Wenn man das Ganze als Thumb-Code interpretiert, dann wechselt das vom Thumb in den ARM-Modus. Also die Instruktion kann sozusagen, die Funktion kann als beides ausgeführt werden. Ist doch eigentlich cool, oder? Warum braucht man das? Das werden wir jetzt gleich auch noch sehen, warum man das braucht. Weil ansonsten könnte man das ja vorher durch die jeweilige Venierfunktion machen. ich selber war natürlich nicht zufrieden damit. Ich dachte mir, weil da macht man ja immer dieses R4 kaputt. Ich dachte mir, eigentlich geht es doch bestimmt auch ohne ein Register kaputt zu machen. Und turns out, ja, es geht, wenn man diese Instruktion benutzt. Da habe ich mir dann das ARM-Instruktionsencoding angeguckt und geschaut, wie man halt die Bytes so hinlegt, dass da in der ersten Hälfte ein BXPC rauskommt und da muss man den Rest halt noch so füllen, dass es im ARM-Modus nichts tut. Und damit bekommt man eine Instruktion, die eigentlich keinen richtigen Mnemonic hat, weil dann ein paar Bits illegalerweise gesetzt sind, aber die GBA-CPU kommt damit zurecht. Das ist also egal, nur Emulatoren stolpern da halt mal drüber. Genau, warum haben sie jetzt diese komische... Moment, dazu komme ich erst gleich. Was passiert denn eigentlich hier? Stimmt. Es ist ein Branch auf den Stackpointer. Was ist denn jetzt da los? Warum würde man sowas tun? Auf den Stack springen? Und das wird an sehr vielen Stellen gemacht. Ja, wo liegt denn dieser Stack? Ja, der liegt im internen Workram. Ja, und wenn ich meinen Code hinkopieren will, ich kann den ja auch auf den Stack legen. Warum auch nicht? Und insbesondere, wenn man den Code nur einmal braucht, ist er dann sofort wieder weg. Ich muss also kein Memory Management machen, also super geil. Also nur so ein Beispiel davon, ich habe eine Funktion, da ist ein Stack-Buffer drin. Beim GBA kann ich den DMA zum Speicherkopieren benutzen, weil es schneller ist. Und dann führe ich einfach diesen Code da aus. Und das kann man dann halt durchrechnen und in den Fällen, wo es Camelot verwendet, das lohnt sich auch. Und ist halt irgendwie ein bisschen aufwendig, das immer zu machen, weil entweder muss man sich das irgendwie hinskripten oder so und dann die Stackframe-Größe berechnen und keine Ahnung, wie die das genau gemacht haben, aber scheinbar war es ihnen der Aufwand wert. So, warum haben wir jetzt diese komische Funktion gebraucht, die man in beiden Modi beginnen kann? Turns out, in Golden Sun, The Last Age machen sie das hier. Was ist denn das da? Eine Instruktion? Also wenn man da halt einen Disassembler draufgeworfen hätte, dann wäre der an der Stelle immer angehalten. Und das, ich glaube mittlerweile, Ghidra bekommt es mittlerweile hin, diese Instruktion zu disassemblieren. Andere Disassembler stolpern da immer noch drüber. So, was ist denn das jetzt eigentlich? Weil es muss ja irgendeine Instruktion sein, oder nicht? Was ist denn das? Irgendwann stößt man dann auf die Doku von der BL-Instruktion. Das Encoding selber ist eigentlich nicht so wichtig, aber wir erinnern uns, das war ein 16-Bit-Wert, der mit F8 anfängt und dann zwei Nuller. Das ist dann das hier. Wir haben also nur die zweite Hälfte der BL-Instruktion. Aber wenn man die weglassen kann. Ich glaube, die offizielle Doku sagt, ist Implementation-dependent oder so. Aber normalerweise würde man das natürlich so nicht, also man kann das im normalen Assembler nicht so eingeben. Also man muss da wirklich diesen Wortwert reinschreiben. Warum haben sie das gemacht? Naja, man kann halt diesen indirekten Branch hier halt vermeiden und man kopiert ja den Stackpointer vorher in das Link-Register und diese halbe Call-Instruktion, ja, die callt dann de facto, ne, man sieht es hier, der Program-Counter wird auf den Wert davon gesetzt und speichert dann trotzdem noch die Rücksprungadresse. Es ist sehr komisch, aber irgendwie dachten sie sich, ist das cool. Und das Problem ist eben, eine BL-Instruktion wechselt nicht den Instruktionssatz. Und deshalb brauchen wir eben die Funktionen, die sozusagen in beiden Modi beginnen werden können. Ja. Man kann es overengineeren. Noch so ein anderes lustiges Ding, was ich entdeckt habe. So ein bisschen Zeitlinie. Wann ist denn eigentlich, also der GCC 295 ist so der Compiler, der so für alles Mögliche verwendet worden ist in den meisten kommerziellen Spielen. Also bis auf ein paar Ausnahmen. Und der ist halt mit dem DevKit dazugekommen. Ja, rund um 2000 gab es dann die ersten TS-Einheiten. Das waren noch nicht so wirkliche GBAs, sondern eher so komische Platinen. Und erst 2001 ist der GBA dann tatsächlich rausgekommen. So, wann ist Golden Sun eigentlich rausgekommen, also deren erstes Spiel? Das war 2001. Die Sache ist dann halt, irgendwann habe ich mich mit meinem Kumpel Sturmvogel dann hingesetzt und wir hatten eigentlich mal so vor, vielleicht so ein Decompile-Projekt zu machen oder so. Ist dann nichts draus geworden, aber wir hatten zumindest mal mit einem ganzen Batzen angefangen und haben versucht, Funktionen zu dekompilieren. Also im Sinne von, dass man versucht, den C-Code zu rekonstruieren und zu schauen, dass die gleichen Funktionen wieder rauskommen. Also wirklich exakt gleich, also byte gleich. Und dann haben wir gemerkt, wahrscheinlich haben sie GCC3 verwendet, also gar nicht der, der mit dem offiziellen SDK gekommen ist. Wann ist denn eigentlich GCC3 rausgekommen? Also 1,5 Monate bevor das Spiel erschienen ist, ist GCC3 rausgekommen. Ich meine, es gibt natürlich Release-Candidates und so, aber ist natürlich auch mutig, einen Compiler zu verwenden, der brandneu ist für ein Spiel. Ne, das sind ja noch Mars-Groms oder so, die fertigst du einmal und wenn was kaputt ist, dann hast du ein Problem. Und fand ich dann auch irgendwie sehr lustig, das so zu finden, weil, ja, sie waren anscheinend überzeugt davon, dass es klappt. Und soweit ich weiß, hat es auch geklappt. Ja, genau, und hier noch einfach der Rest von den Spielen, aber das ist an der Stelle eigentlich gar nicht so wichtig. Das Beeindruckende finde ich trotzdem dadurch, dass es 2001 rausgekommen ist, dass es halt eben doch relativ viele von diesen aufwendigen Techniken verwendet, obwohl dieses Spiel eigentlich noch relativ im Beginn der Konsole, also im Lebenszyklus der Konsole, entwickelt worden ist. Und da könnte man jetzt sagen, wussten die eigentlich, die müssen die Konsole extrem gut verstanden haben, obwohl die quasi, ne, ich meine 2 Jahre, ich meine, das ist schon eine Leistung so, dass man halt an so Dinge dann denkt. Ja, es gibt noch in den Spielen ganz viele andere Sachen, über die man sprechen kann, die ich jetzt aber nicht mit in diesen Talk packe, weil es würde einfach die Zeit sprengen und ja, aber hier mal so eine Liste an coolen anderen Sachen, die da noch so gemacht werden. Und ja, sie machen noch andere Sachen mit Fake-Sim, die noch viel wilder sind als das, was ich gezeigt habe. Aber ich dachte, dass, wenn ich das jetzt noch erkläre, dann wird es noch komplizierter. Dann bin ich auch schon am Ende angekommen. Doch ein bisschen früher, als ich gedacht hätte. Und ich möchte an der Stelle noch an Martin Kort denken für das super coole GBA-Tech. Also das ist eine der relativ vollständige Game Boy Advance-Dokumentation von der Hardware. Und Entwickler von NoCache-Debugger. Den ich auch viel verwendet habe, und natürlich MGBA von Endrift und mein Kumpel Sturmvogel. Ja, damit bin ich dann tatsächlich doch auch früher am Ende, als ich gedacht hätte, und würde dann zu Fragen übergehen.
Cool, Wahnsinn. Vielen Dank für diesen großartigen Talk. Ja, habt ihr Fragen? Ich habe ein Mikro für euch.
Zu viel komisches Zeug.
Dann habe ich tatsächlich eine Frage. Ja. Gibt es von dieser Firma, von diesem Hersteller irgendwie Verbindungen in die Demoszene? Weil das wirkt irgendwie, als wären da Demoszene in dieser
das
Bude.
Das ist möglich, ich weiß es leider nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe auch keine Personennamen von Leuten, die da arbeiten oder so, oder die zur damaligen Zeit gearbeitet. Insofern kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Aber es ist möglich.
Aha, doch noch Fragen. Hier.
Hi. Das scheint an zu sein. Okay, ist nur leise. Siehst du da schon das Limit oder meinst du, da kann man noch mehr rausholen aus den Optimierungen?
Ich weiß gar nicht, ob das hier in der Vorlesung, in den Folien drin ist, noch so ein paar coole Homebrew-Projekte, die relativ beeindruckend sind, finde ich. Die sind jetzt leider mittlerweile auch schon mehr als 2 Jahre alt. Insofern haben sich vielleicht wieder noch andere Sachen getan. Aber falls du ein 60 FPS 3D-Spiel auf dem GBA haben willst, schau dir mal The Room 3D an. Ist ziemlich, ziemlich geil. Oder der Tomb Raider Port auf den GBA. Nicht mit 60 FPS, aber auch schon echt beeindruckend. Also, ja, schau dir die mal an. Ich weiß leider nicht alle coolen Sachen. Also, bei The Room 3D weiß ich, dass da ganz viel mit der Sprite Engine gemacht wird, um 3D-Objekte anzuzeigen oder zumindest sie zu faken. Und bei Tomb Raider wird sehr viel, glaube ich, an der Division optimiert, damit du irgendwie perspektivisch korrekte Transformationen hast, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber.
Frage zu.
Haben wir noch ein Mikrofon?
Ach so, okay. Frage zu den anderen Spielen, die rausgebracht haben. Ja. Haben die da dieselben Optimierungen wiederverwendet oder wie sieht's da aus?
Ja, also es ist mehr oder weniger inkrementell passiert. Ich glaube nach, irgendwo hatte ich ja die Liste oder zumindest die Bilder, ist ja eigentlich. Also ich glaube, die wesentlichen Sachen hatten sie bis Golden Sun The Lost Age gemacht. Ich glaube, danach ist nicht mehr viel passiert. Wobei ich glaube, bei der Grafik von Mario Golf und Mario Tennis habe ich mir persönlich noch nicht so viel angeschaut. Da machen sie auch so ein bisschen Pseudo-3D-Zeug. Da weiß ich aber leider nicht so viel Bescheid. Und da, vielleicht haben sie sich da auch coole Sachen ausgedacht.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, kam das Spiel ja im selben Jahr aus, in dem der GBA auch rauskam.
Zumindest in Japan, ja.
Zumindest in Japan, okay. Das heißt, die hatten ja vorher, hast du ja vorhin erwähnt, so DevKits, aber die waren mehr so sehr rudimentär, sag ich mal.
Ja.
Das heißt, sehr viele von diesen, ja, ich sag mal, Workarounds basieren ja schon drauf auf eine sehr spezifische Funktionsart von dem Ganzen.
Ja, also die CPU ist vermutlich immer die gleiche geblieben. Ich glaube, an der Hardware selber hat sich auch nicht mehr viel verändert. Es gab mal am Anfang DevKits, glaube ich, die keinen externen RAM hatten, sondern nur internen RAM. Dafür aber ein bisschen größer, aber ansonsten hat sich meines Wissens nach nicht viel geändert. Ich habe allerdings auch noch nie eins in der Hand gehabt.
Ja, noch eine Frage.
Bei Golden Sun gab es ja auch noch einen dritten Teil, ich glaube Dark Dawn.
Ja, der ist auf Nintendo DS.
Ja, ich weiß. Weißt du, ob es da auch irgendwie so ähnliche Tricksereien gab? Oder?
Ich habe mir nur ein bisschen das angeschaut und sie machen auf jeden Fall auch cooles Zeug mit Sound und dem dem Instruction Tightly Coupled Memory habe ich mir aber nicht so viel angeschaut, muss ich leider sagen. Okay, aber okay. Wahrscheinlich haben sie auch coole Sachen da gemacht, ja.
Also Zeit haben wir noch. Fragen anscheinend langsam keine mehr. Na gut, wenn ihr später noch Fragen habt, ich glaube, ihr werdet Michi nachher noch auf dem Event sehen. Vielleicht gebt ihr ihm einen Schunk aus.
Gerne.
Dann danke ich dir nochmal herzlich für diesen Talk. Er war sehr großartig. Eine Runde Applaus bitte nochmal.